Ich bete. Du guter Gott, in deinem Sohn Jesus Christus bist du zu uns auf die Welt gekommen. Du, Jesus Christus, bist das fleischgewordene Wort Gottes. Du bist für uns ans Kreuz gegangen. Der Vater hat dich auferweckt. Du sitzt zur Rechten des Vaters. Und von dort wirst du wiederkommen. Aber die, die dir jetzt schon vertrauen, die lässt du nicht alleine, sondern du hast uns deinen guten Geist geschickt. Und du hast uns dein Wort gegeben, dass wir in ihm lesen, in ihm studieren, es auf uns wirken lassen, es hören, miteinander darüber austauschen, nachdenken. Aus diesem deinem Wort redest du. Auch heute willst du reden, Herr. Hilf, dass wir recht hören. Jeder für sich und wir gemeinsam für uns. Amen. Liebe Gäste, liebe Gemeinde, die Zeit vergeht wie im Flug, oder? Diesen Satz höre ich gerade in den letzten Tagen wieder regelmäßig und ich gebrauche ihn auch selbst häufiger. Es ist schon wieder Advent. Mit dieser Betonung auf schon wieder. So schnell ist das Jahr dahin geflogen und wir stehen schon wieder am Anfang der Adventszeit. Und so vieles hat sich verändert. Die Technik, die scheint ja nur immer schneller dahin zu rasen und sich weiterzuentwickeln. Und deshalb sind uns solche Zeiten wie die Adventszeit so lieb. Denn sie sind ja doch mehr oder weniger so, wie sie immer schon waren. Die vielen Lichter, die Adventsmärkte, die alten Lieder. Da ist die Sehnsucht nach einer alten, nach einer heilen Zeit. Der Kinderzeit, als man noch unbeschwert lebte, noch nicht wusste, was Elend und Leid bedeutet. Wir haben Sehnsucht nach solchen Tagen, in denen es so ist, wie es früher gewesen ist, wie es immer gewesen ist. Und zugleich hat man auch beim Blick in die Zeitung oder ins Fernsehen das Gefühl, es ändert sich nichts in dieser Welt. Der Mensch ist, wie er war, unverbesserlich. Und diese Welt ist eben auch immer noch, wie sie war, voller Ungerechtigkeit, Hass, Streit, Gewalt, Krieg. Schon der Prediger Kohelet stellt fest, es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Das wünschten wir uns schon anders. Auch da die Sehnsucht nach einer heilen Welt, nach einer anderen Zeit, nach Veränderung, nach wirklich umwälzender Veränderung. Sehnsucht nach einer Welt, in der Gerechtigkeit herrscht, in der die Regierenden für Recht und Ordnung sorgen und gerechte Lebensverhältnisse fördern und herstellen. Eine Welt, in der der Shalom herrscht. Der umfassende Friede, von dem die Bibel so oft spricht. Eine Gesellschaft, eine Welt, in der jeder mit sich selbst, mit seinem Nächsten und mit Gott versöhnt ist und gut lebt. Und eine solche neue Zeit haben schon die Propheten des Alten Testaments immer wieder angekündigt. Und eine dieser Ankündigungen, dieser Verheißungen ist unser heutiger Predigttext. Ich lese Jeremia 23, 5-8. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Der Herr, unsere Gerechtigkeit. Darum siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel herausgeführt und hergebracht hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Landen, wohin er sie verstoßen hatte. und sie sollen in ihrem Lande wohnen. Siehe, es kommt die Zeit, eine neue Zeit, eine andere Zeit. Das ist eine kraftvolle Verheißung, die dem Prophet Jeremia ganz konkret vor Augen stand. Ein König, der gerecht regiert, der sich um sein Volk kümmert, der für Recht sorgt. Genauso wie der damals herrschende König wird er genannt. Fast genauso. Der hieß Zedekia. Gott ist meine Gerechtigkeit. Dieser neue König heißt Gott unsere Gerechtigkeit. Er wird nämlich ein König für alle sein. Nicht nur für sich selbst und nicht nur für die reichen und oberen 10.000. Ein gerechter König, der sich dafür einsetzt, dass es allen Menschen gut geht. Und noch mehr wird geschehen. Diejenigen, die schon vor vielen Jahren in andere Länder geflohen sind, gefangen, weggeführt worden sind, sie werden zurückkehren. Die, die nach der ersten Niederlage Jerusalems in die Gefangenschaft geführt worden sind und nun an den Wassern von Babylon sitzen und weinen, sie sollen zurückkommen. Siehe, es kommt die Zeit. Diese Zeit ist schon gekommen. Diese Verheißungen haben sich schon erfüllt. Diese Verheißung der Rückführung, der Rückkehr hat sich erfüllt, als der Perserkönig Kyros den Israeliten in Babylon erlaubte, nach fast 50 Jahren wieder nach Jerusalem zurückzukehren. Er sogar sagte, nehmt das von den Babyloniern geraubte Tempelgeschirr mit und baut den Tempel wieder auf. Und diese Zeit erfüllt sich erneut seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts und vor allem seit 1948, seit der Gründung des neuzeitlichen Staates Israel. Die Aliya, die Rückkehr der Israeliten aus aller Herren Länder, ist immer noch ein Thema. Immer wieder kommen neue Juden in Israel an. Das Volk sammelt sich in dem modernen Staat Israel. Und auch die Verheißung des gerechten Königs, dessen Name Jahwe ist, unsere Gerechtigkeit lautet, sie hat sich bereits erfüllt. Vor 2000 Jahren wurde in Israel ein Kind geboren. Vor 2000 Jahren lief in Israel der Mann, der aus diesem Kind wurde, durchs Land, lehrte und lebte auf eine einmalige Weise. Er war die Liebe in Person, die menschgewordene Liebe Gottes. Gott hat sein Volk besucht. Jesus von Nazareth, er ist der Sohn des lebendigen Gottes und er hat vollkommen gerecht gelebt. Er hat das Recht verkörpert. Er war ohne Schuld und er starb unschuldig. Den Tod eines schlimmen Verbrechers. Er gab sein Leben für die vielen, für uns, für alle Menschen. Und so hat er für Gerechtigkeit gesorgt, ganz anders, als das vielleicht Jeremia vor Augen und im Kopf hatte. Nicht von oben die großen gesellschaftlichen Umwälzungen, sondern der Einzelne, das Menschenherz wurde verändert. Der Mensch, der Einzelne und wie er vor Gott steht. Wir, die wir alle mit Schuld belastet sind und eben nicht unschuldig sind, wir können vor Gott bestehen. Gott sieht uns als gerecht an. Sein unschuldiger Tod wird uns angerechnet, uns zugute gehalten. Und wer diesen Tod für sich geschehen sein lässt, den macht er tatsächlich frei von Schuld. Den befreit er zu einem neuen Leben. Den lässt er Gott wieder vorbehaltlos vertrauen. Und das Misstrauen, das in uns da ist gegen Gott, seit Adam und Eva uns bestimmt, es wird verwandelt zu einem Grund- und Urvertrauen, so wie es ursprünglich eigentlich mal gedacht und von Gott gemacht war. Sein Name konnte eben auch so genannt werden. Jahweh ist unsere Gerechtigkeit. Und er hieß auch Immanuel, Gott mit uns. Und sein Rufname war Jehoshua, Jahweh rettet. Und er ist der Messias, der Christus. Und dieser Titel des neuen Heilskönigs ist gerade ein Teil seines Namens geworden, Jesus Christus. Das ist erfüllt, der von Jeremia und anderen Propheten angekündigte Heilskönig ist schon gekommen. Und zugleich ist diese Verheißung noch offen für die Zukunft. Wenn wir Advent feiern, dann in erster Linie doch nicht, weil wir alle Jahre wieder auf das Christkind warten, wie wir so mit einem kindlichen Lied miteinander singen. Eine schöne Geschichte für Kinder. Eine Geschichte, die in der Geschichte aller Geschichten ihren Ursprung hat, dass Gott seine Welt besucht, dass Gott Mensch wurde, dass das Christkind geboren wurde. Aber diese Geschichte ist ja eben noch nicht zu Ende, sondern sie geht ja immer noch weiter. Sie wartet noch auf ihre Erfüllung. Wir warten ja darauf, dass Christus wiederkommt, ein zweites Mal kommt und dann für immer und endgültig. Das bedeutet Advent. Wir warten auf die Ankunft, auf die Wiederkunft Christi. Gottes Verheißungen sind nicht, selten zumindest, nur einlinig, einfach, mit einem Mal schon für immer erfüllt. Schon die ersten Prophetenworte der Schriftpropheten wurden immer wieder neu gelesen und sie eröffneten sich immer wieder neu denen, die sie lasen, obwohl schon etwas von der Erfüllung auch passiert war. Und sie wurden durch neue Prophetenworte ergänzt und aktualisiert. Und so sind viele Verheißungen der Propheten erfüllt. Und sie sind doch noch nicht erfüllt. Noch nicht vollständig erfüllt. Nicht endgültig. Sie sind offen für neue Erfüllung. Sie bleiben aktuell, auch für uns heute. Und so soll sich auch das erfüllen, was in Jesus angebrochen und doch eben noch unerfüllt geblieben ist. Gerechtigkeit und Recht sollen herrschen, sollen gelten für alle Menschen. Und alle Menschen des Volkes Gottes sollen heimkehren, heimkehren zu ihrem Gott, heimkehren zum Vater Jesu Christi. Die Alia, die Sammlung des Volkes Gottes, sie kennt doch keinen Messias. Wer würde schon Theodor Herzl, den Erfinder des Zionismus, oder David Ben-Gurion, den Staatsgründer, als Messias bezeichnen? Meines Wissens niemand. Diese Aliyah ist eben nicht die endgültige Heimkehr Israels, sondern nur so eine Vorerfüllung, wenn man so will. Israel und alle anderen Völker werden heimkehren, werden Jesus eben als den Christus erkennen und dann auch bekennen. Paulus schreibt das in seinem Christushymnus an die Philipper. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über den Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zunge bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist. Zur Ehre Gottes des Vaters. Das steht noch aus. Das wird noch geschehen. Diese Verheißung ist noch nicht erfüllt. In Jesus Christus bündelt sich gewissermaßen das, was für die Verheißungen der Bibel gilt. Er ist schon gekommen und er wird noch einmal kommen. Mit ihm begann schon das Werden des Reiches Gottes und er wird zugleich die Herrschaft Gottes endgültig bringen und aufrichten. Und wir, liebe Schwestern und Brüder, wir leben in der Zeit dazwischen. Wir leben in dieser spannungsvollen Zwischenzeit zwischen ersten und zweiten Kommen. Wir leben noch in dieser alten Welt und doch leben wir schon aus der Kraft dieser neuen Welt, wenn wir Jesus Christus als unserem Herrn und Heiland vertrauen. Wenn wir in seinem Namen hier oder auch, wo wir leben, wo auch immer wir leben, Gemeinde leben, Gemeinde Jesu sind. Wenn wir als Einzelne mit seinem Namen uns zu ihm eben als Christen bekennen und als seine Schüler, als seine Nachfolger, als Gotteskinder leben. Wir leben in dieser Spannung, wir erleben sie und wir leiden auch manchmal an ihr, natürlich. Aber Spannung erzeugt Energie. Sie lässt Licht leuchten. Weil Jesus Christus das Licht der Welt ist, deshalb sind auch seine Nachfolger Licht der Welt. Und wenn sein Name lautet, Jahwe ist unsere Gerechtigkeit, wenn er also für Recht und Gerechtigkeit steht, dann ist das unser Job als Christen, in dieser Welt für Gerechtigkeit einzutreten. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit meint nicht, dass alle gleich behandelt werden. Das ist das römische Denken, das ist letztlich menschliches Denken, dass alles irgendwie genau in der Waage bleiben soll. Wir meinen als Eltern ja auch immer, wir müssten alle unsere Kinder gleich behandeln. Aber wer Kinder hat, der weiß, dass das gar nicht geht, weil jedes Kind anders ist. Weil jedes Kind andere Bedürfnisse hat. Wenn wir jedem Kind das Gleiche gäben, dann würden wir ihm gerade eben nicht gerecht werden. Gerecht ist, was dem Einzelnen so dient, dass es ihn fördert, ihm gut tut und dadurch zugleich dann eben auch die Gemeinschaft stärkt und ihr zugute kommt. Gerecht ist, was den Einzelnen als Person würdigt und wertschätzt. Als Geschöpf Gottes ehrt, ohne dabei andere herabzusetzen. Gerecht ist deshalb, wahrhaftig miteinander umzugehen. Gerecht ist, miteinander zu reden und nicht übereinander. Gerecht ist, sich seiner eigenen Meinung gewiss zu sein, aber eben auch um die eigene Begrenztheit zu wissen und dem anderen seine Meinung zuzubilligen. Gerecht ist, sich nicht als Richter aufzuspielen, nicht über andere zu urteilen, sondern das Gott zu überlassen. Gerecht ist, was den Frieden, den Shalom fördert. Gerechtigkeit wird zuerst in kleiner Münze bezahlt. Dafür steht Jesus Christus, dass Gerechtigkeit in deinem und in meinem Leben alltägliches Verhalten bestimmt und darin beginnt. Darin eben, wie ich hier im Haus mit den Leuten umgehe, wie ich ihnen begegne und wie ich den Leuten auf der Straße begegne und mit ihnen umgehe und auch mit den Leuten im Bus oder auch mit den Leuten, die mir im anderen Pkw begegnen. Da schimpfen wir Deutschen ja gerne am meisten. Oder auch mit den Leuten im Restaurant. Oder mit unseren Flüchtlingen hier auf dem Gelände oder sonst wo in unserem Land. Und auch mit meinen Schwestern und Brüdern hier in der Gemeinde. Wenn ich es in all diesen Gelegenheiten, wo mir der Nächste begegnet, nicht schaffe, gerecht zu werden, diesen Menschen nicht gerecht werde. Wie soll das denn bitte schön an dem Großen und Ganzen gelingen? Wie kann ich mir anmaßen zu sagen, was bitte schön für die Politik gerecht ist, wenn ich das im Kleinen nicht lebe? Deshalb lasst uns da anfangen. Und wenn wir das tun, dann können wir auch den nächsten Schritt gehen.
Und dann können wir schauen, wie es in dieser Welt gerechter zugehen kann, wie beispielsweise die Güter dieser Welt gerechter verteilt werden können.
Wir können zum Beispiel uns bemühen, fair gehandelte Produkte zu kaufen, statt die, die mit Kinderarbeit hergestellt werden, um mal ein krasses Beispiel zu nennen.
Und dann können wir auch unsere Politiker daran unterstützen, dass sie bitte schön auch für Gerechtigkeit sorgen mögen. Hier in der Kommune, in unserem Land, in der ganzen Bundesrepublik, weltweit.
Als Christen sollen wir hier durchaus das Wort ergreifen. Aber wir müssen eben bei uns im persönlichen Umfeld, in unseren Gemeinden und zwischen den Kirchen damit anfangen.
Gott schafft Veränderung. Immer wieder. Weil viele Verheißungen, die er gegeben hat, ja noch offen sind für Erfüllung. Auch in unserer Gegenwart können sich Verheißungen erfüllen, ohne damit abgehakt und erledigt zu sein. Und wir sagen so, jetzt reißen wir die aus der Bibel raus, das ist Schnee von gestern. Neues kann sich ergeben. Und dafür sind wir nie zu alt, dass Gott nicht noch einmal Neues wirken könnte. Solange ein Mensch lebt, kann Gott mit ihm und für ihn Neues bewirken. Kann sich in seinem Leben Verheißung erfüllen. Und unsere Gemeinde mag hier ein hohes Durchschnittsalter haben. Dennoch kann Gott auch in ihr Neues in Gang setzen. Er kann Veränderung bewirken. Er kann uns Verheißung geben und Erfüllung schenken.
Siehe, es kommt die Zeit. Diese Aussage Gottes gilt immer wieder neu.
Und geschehene Erfüllung, das, was wir beobachten können, sehen können, das bestärkt ja uns in unserer Erwartung, dass das auch wieder so geschehen wird. Und die offenen Verheißungen bestärken auch, dass wir erwartungsvoll in die Zukunft schauen.
Und das Großartige auf uns wartet, daran erinnert uns ja auch das Mahl, das wir gleich miteinander feiern werden.
Es erinnert uns ja nicht nur an Vergangenes, dass Christus es einmal mit seinen Jüngern gefeiert hat, als Vorschau sozusagen auf das, was dann wenige Tage später auf Golgatha geschah, sondern dieses Mahl ist ja das Mahl des lebendigen Christus. Es weist voraus, dass wir es einmal mit ihm in seinem Reich feiern werden.
Wir feiern es im Hier und Jetzt in aller Unvollkommenheit. Und wir feiern es zugleich unter dem geöffneten Himmel. Und mit dieser wunderbaren Perspektive, es einmal in Gottes unmittelbarer, sichtbarer Gegenwart zu feiern. Siehe, es kommt die Zeit.